Willkommen bei Logistikgeschichten. Ich bin Pelagie Mepin-Köbel. In diesem Podcast spreche ich mit Logistiker und Logistikerinnen, die ich besonders spannend finde. Gemeinsam erkunden wir, wie und warum sie aus ihrer ganz persönlichen Perspektive unsere Welt täglich in Bewegung halten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Zurück hier auf der Future Logistics. Ich hoffe, ihr habt die Mittagspause genossen. Ich weiß, dass auch der eine oder andere noch draußen im Gespräch vertieft ist. Für uns kein Problem. Die kommen alle einfach nach und nach rein und folgen dann dem Podcast einfach ab dem Moment, wo wir gerade sind. Und die Podcasterin oder Podcast-Host Pelagie ist schon mit auf der Bühne und auch ihr Gast Roberto. Und beide werden jetzt gleich sprechen, ausführlich über das Thema Binnenschifffahrt, also nachhaltig entschleunigt, wie die Binnenschifffahrt ihre Nische verteidigt. Darum geht es jetzt. Ich stelle euch die beiden aber auch noch mal kurz vor. Pelagie Mepin-Köbel ist eben CEO und Founder von Logtastic und als Gast hat sie mit eingeladen Roberto Spranzi. Und er ist eben im Vorstand von der Deutschen Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt. Und dann würde ich sagen, wir sind ganz ruhig, weil es ist ja eine Live-Podcast-Aufnahme hier. Und ihr habt das Wort und ich wünsche euch eine erfolgreiche Aufnahme.
Vielen Dank, Juliane, für die perfekte Einleitung und vielen Dank für alle, die jetzt ihre Mittagspause pünktlich abgeschlossen haben. Und ja, es ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten und ich freue mich sehr, dass wir diesmal hier live in Duisburg sind und das hier auf der Bühne vor diesem wunderbaren Publikum und vor dieser wunderbaren Kulisse der Future Logistics gestalten dürfen. Heute sprechen wir ja über Binnenfahrt und insbesondere wollen wir darüber sprechen, welche Rolle die Binnenschifffahrt für unsere Lieferketten spielen. Und wir fragen uns auch, warum sie dennoch so oft übersehen wird, was steckt genau dahinter. Und mich persönlich interessiert auch immer, wer sind die Menschen dahinter? Wer gestaltet die Binnenschifffahrt in Deutschland, in Europa und vielleicht weltweit? Mal schauen, was Roberto uns heute verraten kann. Und ja, Menschen sind die Gestalter, sind wichtig und ich freue mich sehr, dass wir heute hier jemand dabei haben, als Gast haben, der die Geheimnisse der Binnenschifffahrt kennt. Ich bin gespannt, wie viel davon er uns heute verraten wird und wie viel wir mitnehmen können. Roberto Spranzi ist Vorstand bei der DTG, hat Juliane schon erwähnt, und seit vielen, vielen Jahren in der Logistik, in der Binnenschifffahrt. Und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist im Logistikgeschichten-Podcast hier auf der Future Logistics. Herzlich willkommen, Roberto.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr schön, dich hier bei diesem Format zu haben. Roberto, es ist so, wir alle sind heute hierhin gefahren ins Museum und haben uns auf das Thema Binnenschifffahrt gefreut. Du bist auch hierhin gefahren. Binnenschifffahrt ist aber für dich etwas, was Alltag ist. Aber heute nicht irgendwie ins Büro in Duisburg, sondern hierhin ins Museum. Wie hat sich das angefühlt, ins Museum zu fahren, um über dein Tagesgeschäft zu sprechen?
Pelagie, tatsächlich war ich heute Morgen aber auch schon im Büro, weil mein Büro ist nur knapp 500 Meter von hier entfernt. Und es gibt keinen besseren Platz als Duisburg, Ruhrort, um über die Binnenschifffahrt zu sprechen. Dass wir hier an diesem sehr traditionellen Ort sind, spricht ja nochmal dafür, wenn du dir die Flaggen alles anschaust. Ich bin jetzt schon älteren Jahrgangs. Ich bin tatsächlich schon seit 46 Jahren in der Logistik tätig. Soll man gar nicht glauben, aber ich habe direkt nach dem Kindergarten angefangen. Das sind alles namhafte Reedereien, die es teilweise heute in der Form so nicht mehr gibt. Aber ich habe gerade schon erklärt, die Elbia Eilfracht ist ein Teil der heutigen DTG, das Unternehmen, für das ich verantwortlich zeichne. Hier mit Sitz in Duisburg-Rohrort, hier ist unser Hauptsitz. Wir haben mehrere Niederlassungen in ganz Deutschland, in Berlin, in Magdeburg, in Hamburg und dann auch noch in Süddeutschland, in Offenbach. Und das waren so Teile des Ursprungs. 1990 wurde die heutige DTG dann gegründet. Mhm. Wir beschäftigen heute 85 Binnenschiffe als Genossenschaft. Das heißt, die Genossenschaft ist die Verkaufsorganisation und unsere 85 Binnenschiffe, das sind selbstständige Unternehmer, die sich unter dem Dach der Genossenschaft zusammengeschlossen haben. Und die operieren wir hier unter anderem von Duisburg aus.
Wir werden darauf genauer eingehen. Roberto, du sagtest, wir sind hier nicht zufällig in Duisburg, ein sehr, sehr wichtiger Standort für dieses Thema Binnenschifffahrt. Bevor wir zurück nach Duisburg kommen und zu den Möglichkeiten, die hier vor Ort sind, würde ich gerne in die Welt schauen mit dir, weil die Gelegenheit ergibt sich vielleicht nicht ganz so oft. Wenn wir an anderen Stellen in der Welt schauen, das Thema Binnenschifffahrt ist dort nicht im Museum, sondern quicklebendig. Wo sind so Regionen in der Welt, wo du sagen würdest, da sind die entsprechenden Flüsse, da sind entsprechende Warenmengen und da tobt die Binnenschifffahrt?
Tatsächlich sind wir hier in Deutschland mit einem Wasserstraßennetz von ungefähr 7.300 Kilometern eher klein. Auch der Stellenwert und die Nutzung der Binnenschifffahrt ist bei uns eher zurückhaltend. Wenn ich zum Beispiel nach China schaue, in China spielt die Binnenschifffahrt eine weit größere Rolle. Wenn du jemals oder schon warst in Bangkok und du hast ein Hotel am River of Kings, dann siehst du, wie viel Binnenschifffahrt in Thailand tatsächlich stattfindet. Ich muss allerdings einschränken, wenn du mit deutschem Standard auf diese Binnenschifffahrt schaust, dann würden die Schiffe, die in Thailand fahren, in Deutschland nie eine Zulassung bekommen. Ja, das ist ein ganz anderer Standard. Aber das Unternehmen, für das ich früher tätig war, sind tatsächlich auch nach Südamerika gegangen und haben Schubboote und Schubleichter umgerüstet, um dort auch Binnenschifffahrt zu betreiben. Und gerade selbst wenn man in New York ist, New York, Manhattan wird ja von zwei Flüssen eingekreist, quasi Hudson und East River. Und auch auf diesen Flüssen passiert ziemlich viel Binnenschifffahrt und in einem ganz anderen Ausmaß. Die Einheiten, wie die Güter transportiert werden in Amerika, sind um ein Vielfaches größer als hier bei uns in Deutschland. Die größte Einheit, was man hier auf dem Rhein transportieren kann, das sind 6 Schubleichter mit einem Schubboot. Und dieses Fahrzeug, sag ich mal, ist dann in der Regel 260, 270 Meter lang, also so groß fast wie ein Seeschiff. Und transportiert bei voller Auslastung bis zu 18.000 Tonnen Güter. Das ist das Größte, was hier möglich ist. In Amerika, in Südamerika fahren wir nicht mit 6 Schubleichtern, sondern mit 40. Mhm. Nur um mal das sich vorzustellen.
Ja, spannend. Also es gibt sowas wie eine Champions League der Binnenschifffahrt weltweit.
Ist aber nicht hier in Deutschland. Selbst die Niederländer, man mag es mir nachsehen, ein nicht so großes Land. Ich glaube, die Niederlande hat so viele Einwohner wie Nordrhein-Westfalen. Aber es ist ein tolles und wertvolles Land. Da hat die Binnenschifffahrt schon wieder auf einen ganz anderen Stellenwert als bei uns, weil die Kanäle und die Wasserstraßen dort viel besser genutzt werden als bei uns. Sie haben einfach einen anderen Stellenwert in den Niederlanden und auch in Belgien. Da hinken wir in Deutschland doch ziemlich stark nach.
Ja, sehr interessant. Also ich finde den Punkt sehr spannend, den du genannt hast, im Sinne von, wenn es um die Qualität geht, um die Art und Weise, wie Binnenschifffahrt organisiert wird, welche Qualitätsstandards da vorzufinden sind, dass wiederum dann Deutschland und gerade das, was auf dem Rhein passiert, dann wieder ganz oben auf der Hitparade sozusagen landet.
Wir sind tatsächlich Weltmeister im Regulieren, im Bürokratieaufbau. Was die Standards, die wir hier in Deutschland in der Binnenschifffahrt quasi erfüllen müssen, sind, soweit ich weiß, die höchsten auf der Welt. Mhm. Wir werden regelmäßig von den Wasserschutzbehörden kontrolliert. Wir müssen regelmäßig den sogenannten TÜV machen, das heißt in der Binnenschifffahrt SUK. Also es wird sehr stark kontrolliert, dass auch alles so sein soll und so ist, wie die Behörden es sich vorstellen. Mhm.
Gut, halten wir fest, also wir sind hier in Duisburg mit dem Rhein in der Nähe, sind wir Benchmark, was Qualität in der Binnenschifffahrt angeht. Bevor wir jetzt nochmal inhaltlich da reingehen, wie das genau funktioniert und auch bei der DTG als Organisation, erstmal nochmal zu dir, Roberto. Du bist jetzt sehr lange in der Logistik, also sag eine Zahl, 40, naja, 45 Jahre?
Ich habe gerade gesagt, ich habe tatsächlich meine Lehre begonnen 1980 in Krefeld bei einer Spedition, die allerdings alles gemacht hat. Ich habe also tatsächlich den klassischen Spediteur gelernt. Ich kann LKW, ich kann Bahn, ich kann Lagerhaltung, ich kann Luftfracht. Das habe ich alles gelernt, war dann 10 Jahre in diesem Unternehmen auch tätig, habe zwischendurch meinen Grundwehrdienst abgeleistet bei der Bundeswehr. Das war ja damals noch ganz normal, dass man 15 bis 18 Monate Grundwehrdienst geleistet hat. Ich habe es auch sehr gerne gemacht. Bin dann nach Duisburg 1990 gekommen, zur Rhenania. Das ist die Rhenania Schifffahrtsgesellschaft. Ich muss gestehen, ich sage es auch, manchmal fällt es mir ein bisschen schwer, aber ich sage es trotzdem, Theodor Münker, wo ich gelernt habe, gibt es nicht mehr. Rhenania, wo ich 4 Jahre gearbeitet habe, gibt es nicht mehr. Die Hani-Reederei, zu der ich 1994 gegangen bin, ist dann Anfang der 2000er an Imperial verkauft worden, gibt es nicht mehr. Imperial, wo ich dann 12, 13 Jahre gearbeitet habe, wurde dann halt an die HGK Shipping verkauft, gibt es nicht mehr. Die Genossenschaft gibt es, die DTG, und die Genossenschaft wird es auch noch über viele Jahrzehnte geben, weil die Genossenschaft können sie oder kannst du oder kann keiner kaufen.
Ja, also diese Gesellschaften gibt es nicht mehr und wir sind ganz froh, dass es Roberto hier heute gibt, um uns da den Blick über, weil das ist auch ein Zeichen von wahrscheinlich einer Entwicklung einfach in diesem Markt, eine Transformation. Und deshalb ist dein Blick, Roberto, ganz wertvoll auf diesen Bereich der Binnenschifffahrt. Ich würde gerne jetzt kurz mit dir darüber sprechen. Nicht jeder von uns hat mit das Thema so wie du. Was sind so Vorurteile oder Mythen, die du vorgefunden hast über diese Branche und die sich wahrscheinlich bis heute noch hartnäckig halten? Was sind so 2, 3 Dinge, wo du sagst, das sind die Bilder, die die Menschen in der Regel im Kopf haben?
Ja, Bilder, plakativ. Wir sind langsam, wir sind schmutzig und wir sind langweilig. Das sind mal so 3 Sachen, die mir sofort einfallen. Dabei vergessen aber viele, dass die Binnenschifffahrt als System relevant ist. Wir haben das gerade in den Jahren 2018 ganz extrem gemerkt, weil 2018 hatten wir ein sehr starkes Niedrigwasser auf dem Rhein. Und da hat man in Süddeutschland, in Frankfurt am Flughafen und in der Region auf einmal festgestellt, wenn die Binnenschifffahrt nicht mehr fahren kann, weil es technisch nicht mehr möglich war, kommt auf einmal auch kein Kerosin, kein Sprit mehr an. Und da ist das Bewusstsein irgendwo dann schon da, dass es die Binnenschifffahrt gibt. Aber wir sind einfach auch zu leise. Ich habe das vorhin, wenn ich das mal ganz kurz erzählen darf, gerade der Sachverhalt, wenn du in Düsseldorf an den Kasematten sitzt. Du sitzt da, schönster Sonnenschein, das Wetter ist Bombe. Und dann fährt ein Koppelverband vorbei. Ein Koppelverband ist ein Fahrzeug, wo es ein Binnenschiff mit einem Schubleiter, der keinen eigenen Antrieb hat. Diese Fahrzeuge sind 185, 190 Meter lang. Diese Fahrzeuge können 500 Container transportieren. Und sie fahren an dir vorbei und du merkst es gar nicht. Sie fahren so leise an dir vorbei und dann auch dieses, wir sind schmutzig. Es gab ja Leute, die eine Zeit lang behauptet haben, man riecht, wenn ein Binnenschiff vorbeifährt. Nein, das riechst du nicht. Du riechst es, wenn du direkt hinterm Auspuff stehst und die Maschine anschmeißt. Dann riechst du, dass da ein Abgas rauskommt. Ne? Aber das ist auch das Einzige. Und wenn du dann in Verhältnis legst oder stellst, dass du da 500 Lkw an dir vorbeifahren hast, im Prinzip, und dieser Koppelverband ist in 2 Minuten an dir vorbei. Wie lange dauert das, bis 500 LKWs an dir vorbeigefahren sind? Und wie viel Emissionen, wie viel Feinstaub würde da quasi.
Man kann man eigentlich gar nicht vergleichen.
Nein, das kann man nicht. Es war eine ganze Zeit lang der Fall, dass man gesagt hat, das Binnenschiff ist schmutzig, es stößt viel zu viel NOx aus, ja, Feinstaub. Aber es wurde ja nicht wirklich belegt, es wurde wissenschaftlich errechnet. Und das ist das, was mich dann manchmal wirklich verärgert, ja, dass man damit teilweise Unwahrheiten arbeitet, die nicht okay sind. Weil es werden oft Birnen und Äpfel verglichen. Wenn ich beim Feinstaub bin, ein LKW produziert erheblich viel mehr Feinstaub in Bezug auf das, was er transportiert. Weil er produziert Bremsstäube, er produziert Reifenabrieb. Das ist beim Binnenschiff nicht. Das Binnenschiff hat keine Bremse und das Binnenschiff hat keine Räder. Ja, also da werden nicht alle Komponenten zu gleichen Teilen verglichen. Und deswegen ist es manchmal so, oder wenn du mit ChatGPT arbeitest, ich gestehe, ich mache das auch manchmal, wenn ich kurzfristig einen Vortrag halten muss, dann nehme ich mir 5, 6 Stichworte, Binnenschifffahrt und Transportgüter oder ähnliches. Und ich kann dir sagen, in 90% der Vorschläge, die ich von ChatGPT bekomme, steht drin, dass das Binnenschiff mit Schweröl fährt. Mhm. Und das stimmt nicht. Das Binnenschiff transportiert heute ganz normalen, handelsüblichen Diesel. Ist auch nicht das Beste, aber auch da arbeitet die Binnenschifffahrt kontinuierlich daran, neue Transportsysteme einzubauen, ne, die über nachher HVO 100, also über Biokraftstoffe arbeiten, dieselelektrisch arbeiten oder ähnlich. Die Branche bewegt sich permanent, nur vielleicht nicht in diesen schnellen Schritten, wie es, ich sage jetzt einfach mal, der LKW tut.
Ja.
Ja, weil die Intervalle sind anders. Die Lebensdauer eines Binnenschiffes ist 50, 60, 70 Jahre. Die eines LKWs ist vielleicht 3 bis 5 Jahre. Mhm. Ne, das heißt, die Entwicklungsstufen sind in der Binnenschifffahrt einfach da länger. Aber es wird permanent weiterentwickelt, auch in der Binnenschifffahrt.
Ja, ja, ja. Ich hätte jetzt gedacht, weil das war für mich auch der Fall, dass Menschen bei Binnenschifffahrt an bestimmte Gütergruppen denken, also Thema Kohle, was ja fast nicht mehr da ist, oder eher andere, vielleicht noch Stahl und diese Dinge. Aber ich war ganz überrascht, es gibt ja auch ganz andere Produktgruppen, die über Binnenschiffe transportiert werden. Kannst du ein paar nennen?
Ja, tatsächlich ist die Mengenentwicklung in der Binnenschifffahrt rückläufig. Wir haben im letzten Jahr 170 Millionen Tonnen transportiert. Das ist der niedrigste Wert seit 1990. Aber das ist auch da wieder nur die halbe Wahrheit, weil die großen Massengüter, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel Kohle, die sind stark rückläufig. Aber wir suchen ja nach anderer Beschäftigung. Die Schiffe sind ja da. Und das ist immer das Problem, wenn ich die Vorausschau für die Gütertransportstatistik 2040 mir anhöre, die das Ministerium bekannt gegeben hat, da wird immer auf Tonnenkilometer gerechnet. Und das ist ja die halbe, respektive sogar die falsche Wahrheit, weil Tonnenkilometer, also Menge, transportiert auf Entfernung. Mal ergibt. Ganz klassisches Beispiel, ganz schnell, weil wir nicht so viel Zeit. 2000 Tonnen irgendeines Produktes, Rotterdam nach Nürnberg, 1000 Kilometer, 2000 Tonnen, 2 Millionen Tonnenkilometer. Das geht in die Statistik. Dasselbe Schiff transportiert einen Windflügel, 80 Meter lang, 39 Tonnen schwer. Gleiche Strecke, höhere Wertschöpfung, weil der Windflügel wird besser bezahlt als das Produkt, sehr wahrscheinlich ja, Kohle.
Ja. Mhm.
Ja, aber die Tonnenkilometerleistung sind nur 39.000. Somit muss ja die Transportleistung des Verkehrsträgers sinken, obwohl es nicht stimmt.
Mhm,
ja, der Transport ist der gleiche, oder dasselbe Schiff, alles ist das gleiche. Es ist einfach kalkulatorisch, werden die falschen Parameter herangezogen. Also die Binnenschifffahrt ist da, die Binnenschifffahrt transportiert viele neue Produkte, gerade im Bereich GST, also Güter- und Schwertransporte. Alles, was großvolumig ist, alles, was nur schwer über die Straße kann, ist für die Binnenschifffahrt überhaupt kein Problem. Wir brauchen keinerlei Genehmigungen. Ja, wir laden es ein und fahren es einfach weg. Während auf dem Straßentransport du Genehmigungen brauchst, du brauchst Begleitung, da sind zig Leute mit beschäftigt. Das ist bei uns alles nicht notwendig. Das Schiff hat Riesenkapazität. Und was ich noch sagen wollte und unbedingt sagen wollte, du hast nicht danach gefragt, ich sag's trotzdem, man muss Logistik heute anders denken. Die Häfen, und wir sind hier im größten Binnenhafen der Welt, jetzt nicht hier, aber nicht weit weg.
In Duisburg, ja.
Wir sind in Duisburg. Die Häfen, das sind die Drehscheiben der Logistik. Und das muss viel stärker in den Fokus gerückt werden, weil da ist die Binnenschifffahrt. Wenn ein Hafen trimodal ist, das heißt Binnenschifffahrt, Schiene und Lkw, dann ist es das, was getan werden muss. Und die Binnenschifffahrt und auch die Schiene sind dazu da, um den Transport auf langer Strecke durchzuführen und der Lkw nur maximal auf kurzer Strecke. Dann verstehen wir es richtig. Aber das muss in den Köpfen ankommen. Das Problem ist, dass Binnenschifffahrt in den Schulen nicht gelehrt wird. Du lernst nichts über die Binnenschifffahrt, wenn du den Beruf für Speditionskaufmann, Kauffrau, für Logistik und Transportdienstleistung erlernst, lernst du nichts über die Binnenschifffahrt. Und deswegen gibt's die Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort. Das ist ein wunderbarer Verein seit 1901, der sich dafür einsetzt, dass die Binnenschifffahrt auch bei den jungen Auszubildenden mehr ins Bewusstsein kommt, um den zu verstehen, diesen Verkehrsträger, der hochspannend und hochinteressant ist.
So, und danach ist man qualifiziert, zu euch zu kommen und Teil der Genossenschaft zu werden, wahrscheinlich. Oder hat man zumindest schon ganz gute Karten?
Jeder junge Mensch, ne, ich habe ja gesagt, ich definiere jung, jetzt muss ich ein bisschen diskriminieren, bis 50. Ne? Also bis 50 ist für mich jung, weil man dann noch 15, 16, 17 Jahre durchaus arbeiten und schaffen kann. Alle eingeladen, die das Unternehmergehen haben. Du musst schon das Unternehmergehen haben, weil es ja selbstständige Unternehmer sind. Und sie bekommen jegliche Unterstützung, jetzt in dem Fall als Genossenschaft, weil das ist quasi unsere DNA. Ne? Was wir unterstützen, jeden Selbstständigen mit festen Ladungspaketen. Ich wurde gerade gefragt, ob wir eine Einfahrgarantie geben. Das können wir nicht eine Garantie geben, aber wir geben eine Vorausschau, weil wir ja natürlich den Blick auf unsere Mitglieder haben und wissen die Umsatzwerte, die Mitglieder erwirtschaften. Und das können wir auch einem interessierten Unternehmer so an Hand geben. Und er wird vollumfänglich betreut. Er muss im Prinzip nur lernen oder wenn er es noch nicht kann. Ansonsten, er muss ein Schiff fahren können und er muss ein bisschen kaufmännischen Hintergrund haben. Aber dann ist der Beruf des Binnenschiffers, des selbstständigen Binnenschiffers, des Partikuliers, finde ich, einer der schönsten Berufe überhaupt.
Da will ich ganz kurz noch bleiben bei dem Thema. Wir sind hier auf der Future Logistics, das heißt, das Thema Startup-Gründung, Unternehmer sein spielt hier auch eine große Rolle. Und du sprichst den Beruf des Partikuliers an, das ist eigentlich ein französisches Wort.
Partikulier kannst du nachlesen, steht ja im Duden, ist ein selbstständiger Binnenschifffahrtstreibender.
Ja, ja. Und letztendlich könnte man sagen, das sind Gründer, Startupper, die schon seit Generationen im Bereich der Binnenschifffahrt tätig sind, ne?
Ja, natürlich. Entweder kommen sie aus der eigenen Familie. Wir haben ja gerade eines der spannendsten Projekte überhaupt abgewickelt, wo auch Startport, glaube ich, in der Postserie darüber berichtet. Wir haben einen jungen Mann, der Unternehmersohn ist, wo der Vater und die Mutter jetzt aufhören werden mit der Binnenschifffahrt altersbedingt. Und er hat sich mit 29 Jahren in den Kopf gesetzt, dass das Schiff, wovon er immer geträumt hat, das wollte er kaufen. Nur das Problem war, dieses Schiff lag in Frankreich. Und aufgrund der Abmessung des Schiffes konnte dieses Schiff nicht über die Kanäle nach Deutschland überführt werden. Wir mussten dieses Schiff tatsächlich mit einem Seeschlepper dann über das Meer raus, Calais und wieder rein transportieren. Sehr spannende Geschichte. Der junge Mann ist, wie gesagt, jetzt gerade 30 geworden, aber das war immer sein Traum und mit uns zusammen konnten wir das jetzt dann für ihn verwirklichen.
Das heißt, als Partikulier bin ich dann Eigentümer des Schiffes und kann mich zum Beispiel bei euch als Mitinhaber der Genossenschaft positionieren und warum sollte ich genau eine Genossenschaft dann wählen? Warum ist diese Form der Organisation so spannend?
Zu Beginn ist es erstmal ein mehr oder weniger rundum Sorglospaket. Du musst dich ausschließlich um den Betrieb deines Unternehmens kümmern. Alles, was drumherum ist, das heißt, wie bekomme ich denn meine Transportaufträge? Wie ist das mit dem Zahlungsmanagement? Ja, was muss ich beachten, Versicherungen oder Ähnliches? Das wird bei uns alles begleitet. Die Ladung für das Schiff, also die Transportaufträge für den Unternehmer, besorgt tatsächlich die DTG. Mhm. Ja, die DTG ist ja das Dach über der Genossenschaft oder das Dach der Genossenschaft. Wir haben aktuell 187 Mitglieder. Du wirst Mitglied in der Genossenschaft. Früher hat man gesagt, du wirst Genosse. Ich fand das immer nicht so toll, den Begriff Genosse. Ich liebe den Begriff, du bist Mitglied. Und indem du Anteile erwirbst an der Genossenschaft, bist du auch Eigentümer der Genossenschaft. Mhm. Du kannst tatsächlich die Entwicklung der Genossenschaft in der Generalversammlung, also Mitgliederversammlung, Eigentümerversammlung, wie auch immer sie das, oder du das nennen magst, kannst du aktiv an der Entwicklung der Genossenschaft mitwirken. Du hast da Stimmrecht. Und kannst dir da artikulieren, wenn du etwas verändern möchtest. Der Vorstand, also meine Wenigkeit und mein Kollege Andreas Schipp, sind dann dort, berichten über das, was die Genossenschaft bisher in dem abgelaufenen Jahr gemacht hat. Und jedes Mitglied hat die Möglichkeit, da das zu kommentieren, da bedingt einzugreifen. Ich als Vorstand, Geschäftsführer der Genossenschaft, bin für jedes Mitglied erreichbar während der normalen Geschäftszeiten. Und dann kann mich jeder anrufen. Ich muss tatsächlich meinem Eigentümer da auch Rede und Antwort stehen. Das ist meine Verpflichtung, weil ich bin Angestellter. Und das macht die Sache, finde ich, sehr interessant, weil es auch eine Gemeinschaft ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass der Reifeisen, die Idee des Herrn Reifeisen, was einer nicht schafft, schaffen viele. Das heißt, wenn wir Ladungspakete, wenn wir Aufträge bekommen, die vielleicht eine Größenordnung von 500.000 Tonnen pro Jahr betreffen, dann kann das kein einzelner Partikulier darstellen. Wir als Genossenschaft können das, weil wir über die gesamte Flotte dieser 85 Schiffe mindestens disponieren können. Ja, das ist der Vorteil. Du brauchst im Prinzip dich nur um deinen eigenen Betrieb zu kümmern.
Das heißt, ihr nehmt letztendlich so das Beste von zwei Welten. Also einmal kann ich als Unternehmer, Unternehmerin kann ich frei entscheiden und immer die letzte Entscheidung haben, aber gleichzeitig stärken im Sinne von Netzwerk nutzen, was ja auch gerne in der Logistikwelt gemacht wird, Kooperationen, Netzwerke, das ist so ein bisschen das Bild, was bei mir so entsteht bei Genossenschaft dann, ne?
Ja, natürlich, du hast bei uns tatsächlich, du findest bei uns zwei Welten vor, das ist genau wie man das sagt, ja, wenn stürmisches Wetter aufkommt, sucht der eine den Schutzhafen auf und der andere setzt die Segel. Ja, du kannst bei uns beides, du kannst je nach Situation sagen, ich möchte lieber den Schutz genießen und möchte mich lieber im Hafen begeben, da kümmert sich die Genossenschaft. Oder aber ich bin geboren für Neues, ich möchte neue Wege gehen, dann unterstützt die Genossenschaft das natürlich auch vollumfänglich. Und wichtig ist einfach diese Beratungstätigkeit, die wir durchführen, weil viele unsicher sind, wenn es auch, wir moderieren auch Gespräche mit zum Beispiel dem Steuerberater oder ähnliche Sachen, wo man als junger Unternehmer vielleicht unsicher ist, wie geht man damit um, dann unterstützen wir da auch. Also es ist wirklich eigentlich eine der besten Möglichkeiten, außer jetzt einem Start-up, wo du jetzt im Prinzip gar keine finanziellen Mittel benötigst teilweise. Du musst natürlich ein Grundkapital da haben, weil du musst dir ein Schiff kaufen. Das ist die Grundvoraussetzung. Um aktives Mitglied in der Genossenschaft zu sein, musst du ein Schiff haben. Und viele kommen zu mir und haben eine Idee, dass sie partikulär werden wollen, aber wissen noch gar nicht genau, wie.
Und dann setzen
wir uns, dann setzen wir uns hin, schauen an, welches Schiffsraum steht zur Verfügung, was ist finanziell möglich, das kalkulieren wir durch, über welche Laufzeit. Ne, wir helfen bei der Finanzierung, weil wir das auch mit den Banken dann den Businessplan machen. Das sind so Sachen, du kriegst eigentlich die ganze Basis der Unternehmensgründung, kriegst du von der Genossenschaft, von der DTG vorbereitet.
Ja. Roberto, wir haben schon festgestellt, also wir beide könnten irgendwie 3 Stunden einen Podcast machen, aber ich glaube, wir müssen dann auch langsam zum Schluss kommen. Ein Stichwort darf nicht fehlen, wenn wir über Binnenschifffahrt sprechen. Das ist ein Naturphänomen, könnte man sagen. Das Thema Niedrigwasser ist auch heute schon gefallen. Ist das so quasi der Endgegner der Binnenschifffahrt oder wie schaust du auf dieses Thema?
Kleinwasser, Niedrigwasser spielt eine Rolle, sobald ich mich auf natürlichen Flüssen bewege. Wir transportieren tatsächlich eine große Anzahl oder einen großen Prozentsatz unserer Tonnage auf Kanälen. Die Kanäle sind wasserstandsunabhängig, da ist immer der gleiche Wasserstand. Außer in diesem Sommer 2018, ich weiß nicht, ob der vielleicht genannt worden ist, weil das war schon, der war schon extrem, da ist sogar der Wasserstand in den Kanälen gesunken. Kleinwasser, niedriges Wasser, Hochwasser gehört zur Binnenschifffahrt, wenn wir uns auf natürlichen Flüssen bewegen.
Ja.
Es ist aber tatsächlich so, und jetzt muss ich so ein bisschen als Vorstand der DTG, ich kann jetzt hier nicht für das Gesamtgewerbe sprechen, wir sind in dem Fall glücklichen Situation, dass wir noch relativ viele kleine Kapazitäten haben. Das heißt, klein ist heute in der Binnenschifffahrt Schiffsgrößen, die 1.000 Tonnen transportieren können, 1.500, vielleicht 2.000. Das sind bei uns schon fast die Großen. Und wenn man an dieses Jahr 2018 zurückdenkt, da war der Wasserstand in Kaub ist ein relevanter Pegel, war bei 35 Zentimeter. So, und bei diesem Wasserstand können die großen Einheiten nicht mehr fahren. Die großen Binnenschiffe können nicht mehr fahren, weil der Schraubendurchmesser einfach zu groß ist. Die können bei dem Wasserstand können die nicht mehr genug Wasser transportieren, damit sie Vortrieb haben. Unsere Schiffe konnten das noch. Unsere Schiffe sind größtenteils gebaut, um auf der Elbe Transporte durchzuführen, weil die Elbe hat fast immer Kleinwasser. Oder aber halt östlich der Elbe, ne, im Bereich um Berlin und Stettin, Polen. Unsere Schiffe sind zum Teil schon so gebaut, dass sie nur einen maximalen Tiefgang von 1,80 Meter, 1,90 Meter haben. Mhm. Das heißt, die konnten da noch richtig transportieren. Wir haben als Beispiel das Großkraftwerk Mannheim. Das ist eines der größten Kohlekraftwerke in Deutschland. Haben wir tatsächlich mit unseren kleinen Schiffen versorgt, weil die Großen nicht mehr fahren können. Also Niedrigwasser hat einen elementaren Nachteil. Es kostet Geld. Es verteuert den Transport. Das ist ganz klar. Ja, weil das Schiff immer den gleichen Tagessatz hat, egal wie viel es transportiert. Das ist der Nachteil bei Niedrigwasser. Aber die Binnenschifffahrt fährt bis zur nautisch-technischen Unmöglichkeit, bis es wirklich technisch nicht mehr geht. Und da sind unsere Schiffe in dem Vorteil, dass sie einen sehr niedrigen Tiefgang haben und noch ganz, ganz lange fahren können, wo viele andere schon nicht mehr fahren können.
Sehr, sehr spannend. Ja, Roberto, vielen Dank. Also ich halte fest, Binnenschifffahrt ist nicht gleich Binnenschifffahrt. Es gibt verschiedene Optionen und Möglichkeiten, sich da einzubringen, partikulier zu sein, Teil der Genossenschaft zu sein. Scheint eine sehr spannende Option zu sein und auch die Agilität, die ihr über eure Schiffsflotte einbringt, scheint auch eine gute Variante zu sein, dass wir zumindest beim nächsten Niedrigwasser wissen, es ist jetzt nicht so, dass alles steht, sondern es gibt noch ein paar Möglichkeiten und es wird weiterhin gefahren. Und keine Kohle, sondern ganz, ganz innovative Produkte sind da auch unterwegs.
Du hast ja meine Kontaktdaten, ne? Einfach anrufen.
Genau, und ich würde sagen, die Leute, die anrufen und ich glaube, auf LinkedIn bist du auch ganz, ganz aktiv. Da kann man dich auch kontaktieren.
Ja, man wird mich finden, wenn man mich sucht, ja.
Super. Ja. Ja, dann wünschen wir euch, der DTG und der gesamten Nische Binnenschifffahrt weiterhin so tapfer zu sein wie bis jetzt, weil ihr seid einfach da und auch wenn nicht genug über euch gesprochen wird, ihr sorgt dafür, dass die Lieferketten auf eine ganz andere Art, ganz entspannt von A nach B kommt und sehr sicher auch, wie ich von dir gelernt habe. Und insofern danke dafür und ja, weiterhin gute Entwicklung in dem Bereich. Danke, Roberto.
Vielen Dank und ich freue mich, dass wir da sind, weil anders wäre nämlich schlecht.
Vielen lieben Dank an euch beide, Pelagie und Roberto, dass ihr hier den Live-Podcast mit uns aufgenommen habt. Und eine Frage habe ich noch. Und zwar, kann man sich den Podcast im Nachhinein auch noch anhören?
Unbedingt. Also am besten direkt schon abonnieren, weil dann verpasst niemand die Veröffentlichung der Folge hier. Also Logistikgeschichten heißt der Podcast. Den gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Also ob Apple, Spotify, Audible etc. Der ist dort zu finden. Und dann demnächst auch die Folge hier mit Roberto.
Sehr schön. Wie viele Folgen habt ihr schon?
Also wir müssten jetzt bei 12, 13 sein. Also genau.
Sehr gut. Also abonnieren nicht vergessen. Und eine Kleinigkeit habe ich noch für euch. Herzlichen Dank, dass ihr das hier mit uns gemacht habt und den Podcast mit uns geteilt habt. Vielen Dank und noch eine schöne restliche Zeit auf der Future Logistics. Dankeschön.